Alles klar.
Ja.
Ja. Reden wir gleich über das Buch, was zwischen uns liegt. Ja. Gerd Ledigs Vergeltung.
Genau.
Ein Buch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe versucht, eigentlich eine Sendung ohne Krieg zu machen. Das geht aber nicht, weil dieses Buch, was du mir vor ein paar Wochen oder Monaten empfohlen hast, als Resultat aus einer unserer Gespräche über Kriegsliteratur, ist so bemerkenswert, dass ich unbedingt mit dir darüber sprechen wollte.
Ja, und das ist ein wichtiges Buch auf jeden Fall. Und
wann hast du es zum ersten Mal gelesen?
Ich habe das im Rahmen meiner Traumarecherche, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, müssen wir jetzt auch gar nicht nochmal drüber reden. Nee. Da bin ich halt drauf gestoßen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer das erwähnt hat. Es wurde in irgendeinem Text erwähnt, dass es das eines der wichtigen, vielleicht sogar das wichtigste nach Angabe des Autors Buch zum tatsächlichen Erleben des Zweiten Weltkriegs.
Wobei es nur ein Aspekt des Zweiten Weltkrieges ist, nämlich der Bombenkrieg.
Es ist der Bombenkrieg, genau. Aber ich glaube, es ging halt um diesen Vernichtungskrieg, also sozusagen Dokumente aus diesem Vernichtungskrieg, wobei das Buch erst 56
erschienen ist. Ja. Gerd Ledigs Vergeltung ist damals, muss sagen, gefloppt, komischerweise oder auch verständlicherweise.
Also ich finde das überhaupt nicht komisch. Ja. Das finde ich ist der nachvollziehbarste Teil von allen, dass wenn man das Buch liest und ehrlich gesagt, ich bin fast in Versuchung, da mal tatsächlich die ersten paar Sätze vorzulesen, damit man mal eine Vorstellung davon kriegt.
Ja, mach das doch mal.
Um was es da geht, weil es geht im Endeffekt wirklich darum, was das Buch sprachlich macht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so ohne weiteres hinkriege, aber das fängt an, mitteleuropäische Zeit, 13:01 Uhr.
Genau.
Mit dem Satz, lasse die Kindlein zu mir kommen. Als die erste Bombe fiel, schleuderte der Luftdruck die toten Kinder gegen die Mauer. Mhm. Sie waren vorgestern in einem Keller erstickt. Mhm. Man hatte sie auf den Friedhof gelegt, weil ihre Väter in der Front kämpften und man ihre Mütter erst suchen musste. Man fand nur noch eine, aber die war unter den Trümmern zerquetscht. So sah die Vergeltung aus.
Ja.
So, und das ist noch harmlos, würde ich mal sagen.
Das ist absolut harmlos, ja, weil das beschreibt ja nur das Resultat, ich glaube aber der vorherigen Bombardierung. Das ist eigentlich noch bevor die Bombardierung beginnt, um die es geht.
Genau, aber ich so ein Buch, was damit anfängt, dass ein totes Kind gegen eine Mauer geschleudert wird. Ja. Und wie gesagt, das ist noch vergleichsweise harmlos, weil also in dem Buch wirklich an grausamen Details, aber ich denke mal auch, wenn man sowas für einen Ausdruck wie grausame Details verwendet, irgendwie, das wird alles dieser Sprache dieses Buches eigentlich nicht gerecht.
Ja.
Also das,
ja, aber kann man denn sagen, dass er vielleicht einfach das beschrieben hat, was da passiert ist? Ja. Ganz fast schon journalistisch eigentlich, in so einer Reportage-Technik?
Ja, aber das wird auch, ich finde auch das trifft die Sache, das beschreibt auch nur, was er da tut, aber das beschreibt nicht, was es in einem auslöst. Mhm. Was ich so erstaunlich finde an dem Buch ist, dass obwohl er scheinbar nur Fakten aneinander reiht, dass in diesem Zwischenraum zwischen den Fakten, die ja wirklich, wirklich bar jedes Kommentars, jedes Adjektivs, jedes Adverbs, jedes Gefühls, also jeder Beschreibung eigentlich bar sind, die über diesen reinen Fakt rausgeht, dass man im Kopf nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle ergänzt und dieser Zwischenraum, der ist so groß von Satz zu Satz oder von Satzfragment zu Satzfragment, dass das, was dazwischen drin passiert, ich fand das sehr schwer auszuhalten, was bei mir da passiert.
Also du hast mitgefühlt tatsächlich.
Ich habe da mitgefühlt, ja. Hm. Ja. Ging dir das nicht so?
Doch, das ging mir absolut so. Hm. Ich fand es eigentlich ein absolut brillantes Buch und ich verstehe nicht, wieso das nicht mehr ist vielleicht einfach zu gut gewesen, weil es einfach zu gut beschrieben hat, was die Leute damals, als es erschienen ist, alle erlebt hatten oder viele von denen. Ja.
Also ich glaube, wenn man wissen will, was in diesem Bombenkrieg, in diesem Vernichtungskrieg, in diesen brennenden Städten passiert ist, wenn man das wirklich wissen will, dann liest man dieses Buch und dann weiß man das.
Ja.
So, genau. Das beantwortet, also hat mir alle Fragen restlos beantwortet. Und ich kann verstehen, dass die Leute damals damit, dass sie keinen Sinn darin gesehen haben, damit literarisch nochmal konfrontiert zu werden. Warum sollten sie auch? Die hatten das ja alles erlebt.
Ja, genau.
Weißt du, das wäre genauso, als wenn du irgendwie gerade aus Syrien zurückkommst und gesehen hast, wie da eine Bombe in eine Schule gerauscht ist und um dich rum sind 300 Kinder gestorben und jemand kommt eine Woche später und beschreibt dir minutiös, wie das ist.
Wie das war.
Wenn da.
Interessanterweise ist dieses Buch auch in Vergessenheit geraten und es gibt eben einen Lektor, der dieses Buch wieder gefunden hat und es rausgeben wollte und dazu nochmal den Autor aufgesucht. Das hast du das Nachwort gelesen?
Ich habe das Nachwort gelesen, ja. Auch sehr interessant.
Und ihn gefunden hat in der Nähe von München.
Am Starnberger See irgendwo.
Genau, in einer sehr schönen Landschaft. Mhm. Als jemand, der sein Leben gelebt hatte und der schon selbst vergessen hatte, dass er dieses Buch geschrieben hatte. Natürlich nicht komplett, aber irgendwie so, ach ja, da war noch mal was. Nicht wahr? Ja. Er hatte auch noch mehr geschrieben, hatte auch für Film geschrieben. Und eindrücklich fand ich, wie der Lektor beschreibt, dass es ein kleines Hängeregal gibt in seinem Haus, was wohl so ein bisschen vermüllt auch war, wo eben seine Bücher stehen und so ungeordnet übereinander schräg und nicht mal alle. Genau. Also nicht mal alle Übersetzungen. Also genau. Schriftsteller haben oft ihre Bücher an einem besonderen Ort und dann eben auch in allen Sprachen übersetzt. Das werden dann, sieht dann aus, als wären es ganz viele. Dabei sind es nur wenige in vielen Sprachen.
Genau. Ja, er beschreibt dann, wie eben so die französische und, glaube ich, die dänische Übersetzung entgegenfällt.
Genau.
Es ist ja Teil von einer Kriegstrilogie.
Ja.
Das erste Buch heißt Stalinorgel.
Ja.
Und das dritte, muss ich jetzt auch nochmal nachschauen. Also es sind drei, die von denen gesagt wird, das dritte sei eher schwach. Das erste war wohl, oder schwächer als die anderen beiden. Und das erste hatte wohl einen großen internationalen Erfolg. Der wurde wohl auch sehr gehypt damals. Wurde so als Wunderkind der deutschen Literatur schon gefeiert. War wohl auch Mitglied der Gruppe 47 oder hat ja zumindest nahe gestanden. Galt aber noch als links der Gruppe 47.
Ja, Entschuldigung.
Hat wohl auch sehr stark mit dem DDR-Regime sympathisiert. Das sind sicherlich alle Sachen gewesen, die...
Das sind alles Argumente damals gewesen, dafür ihn nicht gut zu finden.
Genau. Ich schaue gerade mal, wie das dritte heißt, ob ich das irgendwo finde.
Ja, da muss man wirklich sehen, es ist aber auch jemand gewesen, der den Krieg ja offenbar kennengelernt hat. Ne? Der war sowohl Frontsoldat...
Genau.
Als auch dann, ich glaube, muss wohl verletzt gewesen sein.
Er hat wohl zwei Finger verloren und der Unterkiefer wurde ihm nicht abgerissen, aber wurde wohl sehr, sehr schwer verletzt. Und das deckt sich ja auch mit Verletzungen, die Figuren im Buch erleiden. Und er hat wohl auch oben auf der Flak, auf einem von den Flaktürmen, hat er wohl auch gestanden. Und das wird ja auch im Buch ausführlich beschrieben. Also dieses Stehen oben auf diesem Bunker, auf diesem Beton ungeschützt. Wie dann diese Fliegerstaffel ranrückt und was in diesen Leuten, ja eben nicht unbedingt was in denen vorgeht, aber es wird minutiös beschrieben, was passiert, wenn man da oben getroffen wird.
Ja, genau. Die Verletzungen.
Die Verletzungen.
Wie die aussehen, die Sterbenden. Teilweise sind es ja noch Jugendliche, die da diese Flak helfen.
Ja,
es
sind Kinder, ja. Das sind Kinder. 15, 16.
Genau.
Ja, maximal. Ja, und auch wie er die halt einfach nur ihnen Befehle gibt und die gehorchen. Und er sagt, und das ist das Schlimmste. So.
Ja. Naja, klar.
Ja.
Also ich wüsste auch gar nicht, was man sonst in so einer ganz extremen Situation tun sollte, als zu funktionieren. Ich glaube, das machen die meisten Menschen auch.
Ja.
Hat ein bisschen was Tröstliches,
dass man eine Struktur gibt,
dass man das sich nicht stark hinterfragt und bis zum letzten Moment da funktioniert und dann ist es eben vorbei.
Ja. Ja, aber auch trotzdem interessant, wie er auch beschreibt, wie so diese Gedanken auseinandergehen, also wie auch diese abstürzende Pilot ist. Es geht ja auch, es wird ja von beiden Seiten beschrieben, von den Seiten der angreifenden Amerikaner, die da oben in dieser Blechschüssel sitzen und von den Deutschen, die unten drauf warten, dass die Bomben kommen und das geht ja so in Etagen durch das Buch. Das fängt ja tatsächlich im Himmel an und geht dann durch bis so in die Unterwelt irgendwie, die fallenden Bomben.
Es gibt sehr viele Figuren. Wenn überhaupt jemand die Hauptfigur ist, dann ist es eigentlich dieser amerikanische Pilot, der auch
Stranahan
als einziger einen Namen hat.
Genau. Na, es gibt noch andere Namen, aber die sind unregelmäßig und ohne sichtbaren Grund verteilt.
Ja, und es entwickelt sich dann in einer gewissen Weise auch eine Handlung, die so ein bisschen Spannung erzeugt, weil in dem Moment, wo er abgeschossen wird, gibt es einen deutschen Offizier, einen hohen Offizier, der einen Trupp losschickt, um ihn zu retten, komischerweise. Es ist ja vorgekommen im Zweiten Weltkrieg, dass Bomberpiloten gelyncht wurden. Und dieser Trupp soll das verhindern, was natürlich erstmal humanistisch und menschlich aussieht, hat eigentlich nur den Hintergrund, dass dieser hohe Nazi-Offizier sich für den Fall, dass die Amerikaner das Land besetzen, was ganz danach aussieht, sich quasi einen Bonus zu verschaffen und sagen kann, hier, den habe ich rausgehauen. Ne? Es gelingt dann am Ende nicht. Und dieser Bomberpilot stirbt am Ende. Es ist ein bisschen offen gelassen, beziehungsweise es lässt, man kann das unterschiedlich deuten, ob es die Verletzungen sind, die ihm beim Absturz zugefügt wurden oder quasi von den Menschen, die ihn dann gefunden und nicht besonders gut behandelt haben.
Wobei, das fand ich am Schluss, der Schluss fällt insofern schon raus, als da zum ersten Mal man das Gefühl hat, dass neben dieser Vergeltung auch sowas wie, naja, das wird, ich finde, das hat eine sehr christliche Komponente am Schluss irgendwie. Ne? Also dass dann auch sowas wie Vergebung halt mit reinkommt. Und was den Roman halt auch sehr stark dann in dieser Nachkriegszeit verortet. Also ich musste immer irgendwie doch auch an Böll und alles Mögliche denken. So. Ja. Also wo doch so eine starke christliche Symbolik immer mal durchscheint.
Es bleibt einem ja kaum was anderes übrig, als dann noch einfach auf Vergebung zu hoffen, zumindest im Himmel.
Ja. Und dieses Wort Vergeltung, das zieht sich auch immer wieder durch, also dass alle nach Vergeltung schreien und halt je länger dieses Buch fortschreitet, desto absurder wird natürlich dieser Ruf nach Vergeltung und und das macht das natürlich auch zum richtigen Antikriegsbuch dann im Endeffekt. Also das ist natürlich so eine Message drin ist. Ich glaube, es wurde auch von der Zeit damals sehr das Pathos gescholten.
Ja, wobei natürlich die Vergeltung etwas ist, was die Deutschen zuerst gefordert haben. Ne? Ja. Oder ganz massiv, die V1, die heißt Vergeltungswaffe. Ne?
Ach, deswegen heißt die V1. SV.
Das war Vergeltung.
Mir, das war mir nicht klar.
Vergeltung für das, was man uns angetan hat, wobei natürlich da
die Frage ist,
die Frage ist, wer hat damit angefangen? Und was ich eigentlich am faszinierendsten an diesem Buch finde, ist die Form, also die Art, wie mit Zeit umgegangen wird. Das Buch, die erzählte Zeit, sind 58 Minuten. Jetzt gucke ich nochmal genau nach.
Weil ich bin auf 77 gekommen oder irgendwie ein bisschen über 70, aber vielleicht sind es auch nur 58.
Also am Ende
steht auch die Zeit.
Steht eine Zeit 14:10 Uhr.
14:10 Uhr, am Anfang ist 13:01 Uhr.
Genau, also 69 Minuten.
Ja.
Tja. Und dazwischen liegen fast 200 Seiten.
Ja. Das liegt natürlich daran, dass die Perspektive natürlich zwischen 12, 13 Personen, schätze ich mal jetzt grob, aufgeteilt ist, die natürlich alle simultan erzählt werden, die sich verschränken. Zwischendrin eingestreut die Kurzbiografien der Gestorbenen, der Sterbenden.
Ja.
Irgendwelcher Menschen, denen man begegnet, vielleicht oder auch nicht, die irgendwie namenlos bleiben. Und
Glaubst du denn, dass der Bombenkrieg bis heute überhaupt verarbeitet worden ist in Deutschland?
Nein, nicht wirklich.
Ich meine, es ist ja lang her und es ist eben ja auch viel, trotz allem viel erschienen vor einigen Jahren. Ich glaube, das muss zum 60. Jahrestag der Bombardierung Dresdens gewesen sein. Ist eine Menge erschienen, hat es Filme gegeben. Der Brand von Jörg Friedrich, der eigentlich ähnlich arbeitet. Wir haben das letzte Mal mit Rai ein Buch von Jörg Friedrich über den Ersten Weltkrieg.
Das habe ich gehört.
Besprochen.
Ihr wart ja sehr angetan von der Sprachgewalt auch.
Ja, es ist eigentlich ein ähnlicher Fall. Es ist man kann dem nur Respekt zollen, aber es ist einfach nicht immer angenehm, es zu lesen, weil es nicht, weil die Sprache schlecht wäre, sondern weil sie gut ist. Und so hat er auch. Ich habe den Brand nicht gelesen, aber so, das ist eben auch auf knapp 1000 Seiten. Die Beschreibung dessen, was passiert, wenn Städte bombardiert werden. Und Jörg Friedrich hat sicher auch Vergeltung gelesen und das als Quelle genommen.
Also ich wollte das immer mal lesen. Ich habe mich auch so ein bisschen davor gedrückt, irgendwie natürlich aus dem Grund. Ich habe mich auch durch diese 200 Seiten, beim ersten Mal habe ich mich durchgekämpft, in so einer Schnellleseaktion, da habe ich das irgendwie innerhalb von 2 Stunden durchgeknüppelt, weil ich wusste, wenn ich das einmal aus der Hand lege, nehme ich das nicht mehr in die Hand freiwillig. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich mich auch davor gedrückt bis gestern Abend und habe es dann doch nochmal reingeschaut. Und das kostet mich eine wahnsinnige Überwindung, also das zu lesen, auch drüber zu sprechen. Ich merke richtig, wie mich das anstrengt einfach.
Ja, ja, das ist ganz interessant, weil ich nämlich das Buch gern gelesen habe, muss ich sagen. Mhm. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe es gern gelesen, ich habe es verschlungen. Ich habe es in so einer Woche am Strand gelesen, in mehreren Tagen. Mhm. Und vielleicht war sogar ein ganz bisschen Voyeurismus mit dabei. Also so wie man einen Splatterfilm guckt oder sich das anzusehen, wie man sowas beschreiben kann, fand ich in einer gewissen Weise, hatte eine gewisse seine Faszination. Ja. Nun ist es bei mir auch so, dass also in meiner Familie dieser Bombenkrieg nicht so eine Rolle gespielt hat. Also zwar ist das Haus meiner Großeltern, ist die Stadt meiner Großeltern auch bombardiert worden, aber es hat keine Verluste gegeben aufgrund dessen.
Ja. Gut, da haben wir sicherlich einen anderen Hintergrund. Mhm. Also in meiner Familie ist das ein ganz, präsentes Thema, trifft das nicht ganz. Also das wurde ausgeklammert. Mhm. Ich habe erst später erfahren irgendwie, dass das ein großes Thema war. Und ich habe schon das Gefühl, da wird auch, es gibt so eine Art kollektives Familiengedächtnis, was ich da quasi auf so einer Gefühlsebene abrufen kann, ohne dass ich die Fakten dazu wirklich kenne. Also das macht schon was mit mir, was es vielleicht mit anderen nicht macht. Das mag sein. Mhm. Ja, das mag sein. Aber deswegen habe ich mich halt auch vor diesem Jörg Friedrich so ein bisschen gedrückt. Und den einzigen Kontakt, den ich jetzt bis jetzt damit hatte, wo ich dachte, interessant, ein Freund von mir hat einen Dokumentarfilm drüber gedreht über diesen Hamburger Feuersturm.
Ja.
Und da sind halt auch Zeitzeugen zu Wort gekommen in dem Film. Und die berichten halt ähnliche Sachen wie hier im Buch. Und da haben halt auch alle gesagt, endlich werden wir mal gefragt. Also endlich dürfen wir mal wieder drüber berichten nach 50 Jahren. Oder jetzt können wir endlich berichten halt nach 50 Jahren.
Ja, das ist ein bisschen das Tragische gewesen dieser kriegstraumatisierten Generation, dass sie sich eigentlich aufgeteilt hat in 2 Gruppen. Die einen, die nie darüber geredet haben, was ihnen passiert ist, und die anderen, die ständig darüber geredet haben. Die gab es natürlich auch. Und beides war nicht gut. Und die ständig darüber geredet haben, die haben vermutlich auch genervt in einer gewissen Weise.
Ja, weißt du, und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, die haben halt in einer ritualisierten Form drüber gesprochen.
Natürlich.
So, also das kennt man ja auch, natürlich habe ich das auch bei mir in der Familie gehabt, irgendwie so alte Männer, die halt mit den immer gleichlautenden Sätzen, also das ist wie wenn jemand lügt irgendwie, dass du halt die Sätze exakt gleich immer wiederholst. Keine Veränderung, also absolut keine Veränderung.
Das ist eine angelernte Version.
Es ist eine angelernte Version.
Die, ich glaube, schon damals, schon in der Nazi-Zeit hat man auch den Menschen dann Begriffe zur Verfügung gestellt für dieses völlig Unbeschreibbare, beispielsweise dieses ausgebombt.
Ja.
Wir sind ausgebombt. Das sagt eigentlich schon immer alles. Ich habe mir als Kind früher immer, ich weiß noch, dass meine Großmutter, die waren ja nicht ausgebombt, aber dann immer von irgendwelchen anderen erzählt haben, die waren ausgebombt. Und das hat sich für mich immer so vorgestellt, wie wenn einer mit so einem, da steht das Haus und da kommt so ein riesiger Löffel, der das einmal so ganz aushebt und es bleibt eigentlich nur ein Loch übrig. Und alles, was drin ist, alles, was drin ist, ist ausgebombt. Also es ist ja so,
da war ein Haus
ausgeschabt, wenn man etwas ausschabt und dann.
Und das deckt sich ja auch mit diesem Bild, diesen Bildern, die man immer im Kopf hat von diesen zerstörten Städten, wo nur diese Fassaden stehen und wo halt diese Aufräumarbeiten ja auch schon erledigt waren oft und man halt nur noch diese Hüllen halt stehen sah als Kind irgendwie auf diesen Fotos, die immer wie so eine Eierschale halt wirklich so ausgekratzt waren.
Ja.
Also eine ganz saubere Angelegenheit auf eine Art. Und das finde ich ist halt so ein bisschen Verdienst von dem Ledig irgendwie, dass er den Krieg halt wieder so richtig schmutzig macht. Mhm. Also da geht's halt geht's rein ins Gewebe irgendwie so von diesem Krieg. Also da wird's richtig feucht und matschig und dreckig und da hört man halt wirklich dieses Phosphor knistern und da zerplatzen halt Körper irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das muss so drastisch sein. Das geht nicht anders. Und wenn das einen Voyeurismus auslöst, dann denke ich, ja, dann gehört er vielleicht auch dazu. So. Weil ich glaube, dass man das nicht anders begreift ansonsten, als das fühlbar zu machen. Und ich finde halt auch wichtig, mal aus dieser Abstraktion rauszukommen, die dem ganzen Krieg irgendwie so umhüllt, wie so eine Schutzschicht. So, ich habe das Gefühl, da muss man durch. Also das geht nicht anders. Ich finde das absolut legitim.
Ja, finde ich sowieso. Und es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass es dann doch so wenig so gesehen wird. Also beispielsweise auch, wenn man das überträgt auf heutige Kriege. Ja. Wir zeigen heute auch keine Bilder von sterbenden Menschen beispielsweise. Ja. Das hat, also welchen Grund hat es eigentlich? Ja, es hat eben den Grund, dass es hat mit dem Respekt eigentlich vor den Personen zu tun, die da sterben.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen mit dem Gedanken, dass das wegführt vom Eigentlichen.
Ja. Aber was? Also, aber ist das nicht das Eigentliche?
Ja, es kann schon. Ja, es. Wie soll ich sagen? Es führt vielleicht weg, wenn ich. Es schafft vielleicht ein falsches Mitleid. Ja, wenn ich im Fall von Syrien höre ich dann auf. Da habe ich dann furchtbar Mitleid mit gerade der Opfergruppe, die es gerade getroffen hat.
Die es gerade getroffen hat.
Und höre dann auf, politisch zu denken. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, um ein bisschen mir die Strukturen von so einer Gewalt klar zu machen.
Gut, das ist ein Aspekt, über den man sicherlich nachdenken muss. Wobei Mitleid und Mitgefühl sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und weil Mitleiden bedeutet ja, dass man überhaupt keine Distanz mehr hat. Während Mitgefühl bedeutet ja, dass man noch so eine Urteilsfähigkeit bewahrt. Und nur diese Bilder zu sehen, finde ich, muss nicht von Mitgefühl zu Mitleid, also man muss nicht in diesem Mitleid verhaftet bleiben, sondern man kann ja auch wieder raustreten. Dieser andere Aspekt der Abstumpfung ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das wichtiger ist, dass man irgendwann sagt, naja, gut.
Ja, es gibt aber eben einfach so einen Fall, weil wir eben Menschen sind und unperfekt. Also ich erinnere mal zum Beispiel an viele Videos, die so im Internet kursieren. Mhm. Wenn zum Beispiel, also dass Menschen gequält werden, ist immer schon mal eine Attraktion. Mhm. Noch interessanter wird es aber, wenn Tiere gequält werden. Also es gibt, wenn zum Beispiel Katzen gequält werden oder Hunde. Dann die Kommentare, und es ist ja auch gar nicht mal gesagt, dass diese Aufnahmen echt sind. Das lässt sich ja wahnsinnig leicht manipulieren, sowas. Ne? Dann kommen dann immer diese langen Kommentare, solche Leute sollte man aufhängen, die sowas machen, die so mit Tieren umgehen und so weiter und so weiter. Und das zeigt halt, dass wir von dieser drastischen, dass wir unsere Abstraktionsfähigkeit verlieren, wenn man so stark auf diese Mitleids- und Mitgefühlstaste tritt.
Wobei ich das jetzt auch interessant finde, oder ich habe mir immer wieder Gedanken drüber gemacht, warum das Mitleid mit Tieren einfacher ist als das Mitleid mit Menschen.
Ja.
Und ich frage mich immer, ob das nicht schlicht und einfach daran liegt, dass wenn so das menschliche Maß überschritten wird, dass die Verdrängung einfach sofort und unmittelbar einsetzt in einem Maß, was das Mitgefühl oder das Mitleid sofort behindert. Also weißt du, dass es bei einer Katze oder bei einem Hund gerade noch zu ertragen ist, also dass man direkt unter dieser Schwelle operiert und sobald aber ein Mensch gequält ist, diese Schwelle sofort überschritten wird. Also dass sofort die Verdrängung einsetzt.
Genau, achso, man kann sich dann kein Mitleid mehr erlauben.
Man kann sich das nicht mehr erlauben, der Selbsterhaltung.
Wenn es zu stark wäre.
Das wäre zu stark. Das würde einem,
ist gut möglich.
Das würde wahrscheinlich einem sofort wahnsinnig machen.
Ja, das ist sogar sehr gut möglich. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als der Völkermord in Ruanda war irgendwann so eine ganz rührselige Geschichte davon, dass durch diesen Bürgerkrieg, dessen Auswirkung das ja war, die Gorillas in den Bergen quasi in die Berge fliehen mussten und auch bedroht waren und weil gewildert wurde und diese ganzen Geschichten. Und das hat unheimlich viele Menschen angerührt, wie diese Tiere dann da, die so friedlich aussehen, so massig in diesem grünen Wald, dann da irgendwie von dem Krieg der Menschen verdrängt werden. Und es hat in Ruanda 1 Million Todesopfer gegeben, innerhalb weniger Monate. Das hat die Leute gar nicht so berührt, wie diese Gorillas. Oder es gibt auch einen anderen Fall, wo bei einer Bombardierung von Gaza, einer der vielen, die es gab, in Gaza, oder es gibt ihn noch in Zoo, da ist die Giraffe dabei umgekommen. Das ist auch bekannt geworden, weil später mal ein Künstler diese Giraffe dann ausgestopft und auf die Dokumenta gestellt hat. Hast du vielleicht gesehen?
Deswegen stand die, ja, das habe ich gesehen, ja, ja, klar. Genau.
Ja, und ich, das war eine Riesengeschichte überall, ja, und hat zu wahnsinnig viel Anteilnahme geführt, dass diese Giraffe da mit ums Leben kam. Ne?
Ja, das ist ja auch so ein gerne benutztes Stilmittel. Also ich glaube einfach deswegen, weil natürlich allen klar ist, dass das natürlich so ein Substitut ist für alles andere, was einfach, ja, wie gesagt, einfach zu grausam, zu groß ist, um benannt zu werden, dass du halt einfach quasi ja dich auf so eine metaphorische Ebene rettest, mehr oder weniger.
Ich habe auch nicht verstanden, wieso es vor kurzem einen Hollywood-Film über die Kriegspferde oder über ein Kriegspferd im Ersten Weltkrieg gegeben hat. Also es hat eine Million tote Pferde gegeben im Ersten Weltkrieg.
Ja, aber ich glaube, das ist halt genau der Grund. Also ich habe neulich auch diesen Film gesehen, zu dem ich auch das Buch gelesen habe, und ich fand beides eher so mäßig, dieser Schiffbruch mit Tiger, Life of
Pi. Wie ist das eigentlich?
Es ist halt die Geschichte von diesem Jungen, der halt mit dem Zoo seines Vaters irgendwie Schiffbruch erleidet, und er ist halt der Einzige, der überlebt halt mit diesem weißen Tiger an Bord und muss sich halt über ein Jahr lang mit diesem Tiger auf diesem Rettungsboot um sein Überleben kämpfen. Das ist halt die Geschichte des Buches, wie dieser Tiger, wie die sich gegenseitig am Leben halten durch die Angst, die sie voneinander haben.
Ja.
Also dass diese Angst beide oder dieses Überlebensding halt sie noch viel stärker getriggert am Leben halt. Und
also der Tiger versteht, dass der Mensch dieses Boot steuern muss, oder wie?
Ja, und dass er von ihm auch ernährt wird. Also der Junge fängt halt Fische und füttert den Tiger. Und der Tiger weiß, wenn er den Jungen umbringt, dann stirbt er auch. Oder zumindest unterstellt der Junge dem Tiger diese Gedankengänge.
Ja, es scheint, ich glaube nicht, dass also Katzen sind nicht so klug, sagt man.
Also ich...
Die sind sehr, sehr stark von ihren Impulsen gesteuert, und so eine, das ist... Ich könnte mir vorstellen, dass andere Tiere zu so einer Leistung in der Lage wären. Zum Beispiel Krähen. Aber bei Katzen, bei Tigern habe ich einen starken Zweifel, dass das so ist.
Ja. Naja, das Ende des Buches oder des Filmes, da wird im Film jetzt natürlich viel, viel deutlicher gemacht. Von Ang Lee verfilmt, natürlich kann der was, und natürlich großartige Bilder. Aber ich fand schon beim Lesen des Buches, fand ich die Geschichte eher so mäßig interessant. Das ist also eine typische Überlebensgeschichte mit so fantastischen Elementen angereichert, wo natürlich auch schnell klar wird, irgendwas stimmt nicht an der Geschichte. Mhm. Also irgendwas kann da nicht stimmen an der Geschichte. Und ich glaube, im Buch wird das gar nicht so explizit benannt, was ich auch ganz angenehm finde. Dafür im Film umso mehr, weil es eine amerikanische Hollywood-Produktion. Da kommt ganz am Schluss die japanische Delegation dieses Frachters und will jetzt investigativ mal aufklären, also die Versicherung kommt, was da jetzt denn wirklich passiert ist.
Ja.
Also, und der Junge sagt, ich habe Schiffbruch erlitten mit einem Tiger. Und er bleibt bei dieser Geschichte, bis sie irgendwann sagen, ja, aber wir brauchen irgendwas, was wir unseren Chefs erzählen können. Gibt es nicht irgendeine andere Version, die wir erzählen können? Die können wir nicht erzählen.
Ja.
So, und er sagt, naja gut, dann erfinde ich jetzt eine Geschichte, die nicht so passiert ist, aber die hätte passiert sein können. Und er erzählt halt, dass er nicht mit dem Tiger und einem Affen und einer Hyäne am Anfang auf dem Schiff war, sondern mit dem Schiffskoch, einem Matrosen und seiner Mutter. Und sie haben sich alle gegenseitig massakriert. Und er war der Einzige, der überlebt hat, nachdem er den Koch umgebracht hat, der seine Mutter umgebracht hat. Und es stellt sich raus, dass dieser Tiger sein abgespaltenes Ich ist.
Sehr klasse. Mhm.
Also, was mit ihm überlebt hat und gegen das
er gekämpft hat. Ist das denn, kommt das denn im Film so raus auch?
Ja, im Film wird das sehr explizit gesagt. Im Buch wird das, soweit ich mich erinnere, sehr viel offener gelassen.
Ja.
Und das wird eher so angedeutet. Und ich dachte, wenn man das jetzt so nacherzählt, klingt das irgendwie besser, als es tatsächlich ist irgendwie, weil das
nicht Buch, unbedingt, das klingt so ein bisschen konstruiert.
Ja, also es ist extrem konstruiert. Ich finde, man merkt, dass es ein indischer, pakistanischer Autor ist, der... Weil ich das Gefühl habe, der wird sich weniger gescheut, irgendwie so ganz tief in die Kiste zu greifen und halt mit so ganz viel Symbolik auch zu arbeiten.
So ein bisschen Bollywood.
So ein bisschen Bollywood, so ein bisschen Symbolismus, so ein bisschen eine fantastische, so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen an die Südamerikaner erinnert. Also so ein bisschen, da fiel mir auf die Sprünge, magischer Realismus.
Ja.
Ja, so in die Richtung geht das. Also ein bisschen kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich fand es eher ein bisschen zwiespältig. Aber was ich nur sagen wollte, da wird im Prinzip genau auch wieder zu diesem Stilmittel gegriffen. Ne? Also du nimmst halt Tiere als, ja, als Symbol, als Metapher, als was auch immer und erzählst halt über die Sachen, die man ansonsten vielleicht einfach nicht lesen wollen würde.
Ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt, ja. Ich habe gar keine Haustiere. Ich weiß nicht, ob das für meine geistige Gesundheit spricht oder dagegen.
Soll doch so gesund sein, Haustiere zu haben und die auch zu streicheln.
Ja, ich glaube, das ist absolut so, ja. Mhm. Das ist absolut so. Aber genau, weil man genau das psychologisch macht, weil man darf gleich sofort was in die Reihen projiziert. Mhm. Hund und Katze. Ja. Mhm. Tatsächlich. Ich meine, mir tun die Hunde immer so leid, weil sie so wenig artgerecht behandelt werden, weil eben Menschen in der Stadt genau das tun, sie als quasi so als Familienmitglied sehen und seltsam mit ihnen sprechen und wahre Sachen von ihnen verlangen, die sie nicht machen können.
Ja, aber so. Bei Hundehalter ja immer sagen, die Hunde, die wollen das.
Ja, ich glaube, dass das Missverständnis ist eben gegenseitig.
Du meinst, es gibt so eine Art animalisches Gegenstück zur Anthropomorphisierung, also dass
der Hund glaubt, dass der Mensch ein Hund ist. Das ist das Gegenstück dazu. Und deswegen passen die beiden so gut zusammen, weil sie beide das gleiche Missverständnis, also auf ihre Weise, haben. Der Mensch glaubt, dass es ein Hund ist. Natürlich weiß er, dass es ein Hund ist. Der Mensch glaubt, dass es ein Mensch ist. So. Ja. Natürlich weiß er, dass es ein Hund ist, aber er kann nicht anders, als ihn als Mensch zu behandeln. Ähnlich dürfte es mit dem Hund sein, der auch vielleicht irgendwie weiß, dass es kein Hund sein kann, weil er kennt ja Hunde, aber ähnlich anders behandeln kann, als wie ein Hund behandelt. Mm. Ne? Mm. Deswegen funktioniert das schon seit so vielen tausend Jahren so gut zwischen Mensch und Hund.
Mm. Aber da sind ja vielleicht beide glücklich mit, also man weiß es nicht. Ne?
Mm. Und bei der Katze ist es wohl so, da haben jetzt Biologen festgestellt, dass die Symbiose zwischen Katze und Mensch selbst gewählt wohl gewesen ist durch die Katze.
Also die Katze hat den Menschen adoptiert, nicht umgekehrt.
Sozusagen, genau. Mhm. Hat die Nähe gesucht.
Aber so habe ich mich auch immer gefühlt mit meinen Katzen. Also ich bin ja...
Es hat keine Domestizierung in dem Sinne stattgefunden. Bei Hunden hat eine Domestizierung stattgefunden. Man nimmt an, dass junge Wolfswelpen dann genommen wurden und dann aufgezogen wurden. Mhm. Und dann hat man so den Wolf domestiziert. Mhm. Bei der Katze hat das nicht stattgefunden, sondern die Katze ist als Wildtier immer näher an den Menschen herangekommen und ist teilweise, lässt sich ja deswegen auch, wie wir alle wissen, nicht irgendwie dressieren oder so.
Ja, wobei ich festgestellt habe, es kommt ja auf die Katzensorte an. Also meine Katze, die mir zugelaufen ist, also die sich bei uns einquartiert hat, das kann man tatsächlich so sagen, die ist einfach gekommen und hat beschlossen, dass sie da jetzt bleibt. Mhm. Wie Katzen das ja eigentlich immer tun, aber diese Katze hat das sehr explizit gemacht. Also die wollte auch nicht wieder weg, die wurde zweimal entführt, das war eine Siamkatze, die sind sehr viel wert, wenn man sie hier auf dem freien Markt verkauft, da kriegt man so 700, 800 Mark hat man da früher für gekriegt. Die Katze wurde zweimal entführt und wurde zweimal von sehr, sehr lädierten Entführern zurückgebracht. Die,
ist das wahr?
Ja, ja, die wohl so eine Art Lösegeld haben wollten.
Von dir?
Von mir, ja.
Wo hast du da gewohnt?
Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und...
Ach, und da gab es solche Leute?
Da gab es solche Leute, ja.
Das ist ja furchtbar.
Schlimme Leute auf dem Dorf, böse Menschen.
Ja, das ist ja furchtbar. Die wollten ein Lösegeld oder ein Finderlohn oder was?
Die wollten einen Finderlohn haben, ja. Aber ich habe ja immer gesehen, wie die aussahen. Und es war immer klar, dass die Katze, die lässt sich nicht finden und die lässt sich auch nicht halten.
Aber die hat dich nicht so behandelt?
Die hat mich nicht so behandelt. Mhm. Nee, ich war die große Ausnahme. Und die lag auch bei mir immer im Arm und hat mich so ganz verzückt angestarrt und hat mich immer mit der Pfote gestreichelt, so. An der Wange. Also das war schon sehr, die hatte ein extrem menschliches Verhalten. Und es gibt wohl so Katzensorten, die haben das. Norwegische Wollkatzen zum Beispiel auch.
Ich glaube immer noch, dass es ein Missverständnis ist, aber das sieht dann für uns irgendwie menschlich aus.
Das sieht, ja, naja, gut, wahrscheinlich machen die es auch untereinander und das hat vielleicht eine ähnliche Funktion, weißt du. Also,
Kaninchen sind sicherlich auch nur deswegen so beliebt, weil sie Männchen machen können. Und deswegen dann auch so menschlich aussehen. Das denke ich auch.
Ja. Genau. Ja, aber ich finde, das ist manchmal ja auch ganz hübsch. Dann gibt man sich der Illusion hin und fühlt sich besser und der Rest ist ja vielleicht auch egal.
Ja, es ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich würde es auch, also das auch die Beziehung zwischen Menschen und Pferden scheint ja auch so. Pferde werden ja zur Therapie eingesetzt. Mhm. Und da fragt man sich schon, ob es nicht dann doch was ganz Grundsätzliches ist, was diese Spezies verbindet.
Pferd und Mensch. Mhm. Das wäre?
Na, das Pferd ist ja auch nicht so ein kluges Tier, sondern ist es eben so ein so ein Herdentier, ein Fluchttier, was sehr stark durch Impulse, von Impulsen gesteuert wird. Und es ist aber eine wahnsinnige Kraft. Und ich glaube, da ist gelernt man so mit seiner unbewältigten Kraft fertig zu werden, wenn man dieses Pferd, mit diesem Pferd dann umgehen kann. Und man lernt, körperlich zu kommunizieren. Man muss ja ein bisschen kommunizieren mit den Pferden. Also die müssen einen riechen, die müssen einen akzeptieren. Dann, wenn man sie reitet, muss man sie auf eine gewisse Weise berühren, dass sie irgendwas tun oder eben mit Geräuschen arbeiten. Alles nonverbal. So, was wollen wir jetzt? Jetzt haben wir noch zwei Bücher, in denen etwas weniger gestorben wird, aber auch gestorben wird.
Da wird auch gestorben, da wird auch gestorben. Ja. Willst du mit deinem anfangen oder so?
Ja, ich kann mit meinem anfangen. Louis Bagley, Schmidts Einsicht, das heißt auf Englisch Schmidt Steps Back.
Ach, ist das dieser Schmidt?
Genau, das ist der Schmidt, den alle kennen von About Schmidt.
Genau.
Aha. Das About Schmidt ist die Romanverfilmung des ersten Schmidt-Buchs, das hieß Schmidt.
Das hieß nicht About Schmidt,
sondern Nein, das Schmidt. Hieß Schmidt, genau. Der Film hieß About Schmidt. Genau. Mhm. Dann gibt es noch ein zweites, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber auch ein ganz kurzes. Und das ist der dritte, das dritte Schmidt-Buch. Ich habe die ersten beiden nicht gelesen, habe nur den Film gesehen, habe dann aber auch festgestellt, dass die Filmhandlung von About Schmidt und die Buchhandlung sehr stark auseinandergehen. Also wirklich sehr stark. Hast du den Film gesehen?
Ich habe den Film gesehen. Da ging es ja irgendwie um diesen Brief, diese Brieffreundschaft, ne, zwischen Schmidt und diesem kleinen...
Genau, und diesem kleinen Dugu. Genau, ja. Dugu, genau.
Genau. Genau. Ja, und viel mehr erinnere ich ehrlich gesagt auch gar nicht, außer dass Schmidt natürlich irgendwie so ein krantliger alter Jack Nicholson ist.
Ja, das spielt aber eben im Mittleren Westen, da ist er so ein Versicherungsmensch, so Mittelschicht.
Mittelschicht, der sich mit seiner Tochter irgendwie rumschlägt und ansonsten einsam ist, ja, genau.
Und seine Tochter heiratet so einen völligen Nichtsnutz. Jemand, der irgendwie so in einem zweiwöchigen Kurs Handwerker gelernt hat. So was gibt es ja in den USA. Und das ist also ganz furchtbar für ihn. Die Frau ist gestorben, genau. Das ist dieser Schmidt, eben, da stimmen die Koordinaten ungefähr so, aber es ist ein völlig anderes Niveau. Und, Niveau ist Quatsch, völlig anderes Milieu. Dieser Schmidt lebt in den Hamptons, also in diesem... New Yorker, sagen wir mal, reichen
Ressort
an der Küste. Ja. An der Küste auf Long Island.
Ja.
Und auch seine Frau ist gestorben und auch er hat eine Tochter. Und dieses Buch ist eigentlich ein Buch über, und ich will erstmal was zu der Figur sagen, Louis Bagley ist ein Schriftsteller, der sehr spät Schriftsteller geworden ist. Der ist nämlich eigentlich an der New Yorker Wall Street gewesen, auch in Versicherungen, aber Versicherungen von, sagen wir mal, so ganz großen Konzernen. Also das ist jemand, der wirklich Millionär geworden ist.
Verstehe.
An der Wall Street und dann mit 60, jetzt muss ich mal ungefähr so improvisieren, mit über 60 seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Und das ist überhaupt gar nichts, hat gar nichts mit Schmidt zu tun, sondern das ist seine eigene Kindheitsgeschichte. Louis Bagley stammt nämlich aus Polen, ist ein Kind polnischer Juden, der auch damals anders hieß. Und der eben seine Kindheit so versteckt, mit so einer versteckten Identität verbracht hat. Also der ist nicht direkt Opfer gewesen des Holocaust, sondern die haben eine katholische Identität angenommen, diese Familie.
Also polnische Juden.
Polnische Juden. Und ja, die konnten in Polen überleben und sind dann nach 45 ausgewandert in die USA, wo er dann als junger Mann eben sich einen anderen Namen angenommen hat und ja, dann da seine Karriere gemacht hat. Mit diesem, der Roman ist ziemlich bekannt.
Weißt du, wie der heißt?
Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ja, Lügen in Zeiten des Krieges.
Lügen in Zeiten des Krieges.
Genau. Das trifft es ziemlich gut. Genau, das trifft es ziemlich gut. Also ich glaube, es ist eine sehr starke eben Auseinandersetzung mit Identität und mit diesen Lügen, zu denen du in den Zeiten des Krieges gezwungen wirst. Wobei das nicht immer so einfach, glaube ich, zu entschuldigen ist. Also da gibt es Situationen, die eben auch dieser Junge, dieser Heranwachsende mitbekommt, wo man zum Lügen gezwungen wird, aber auch vielleicht manchmal auch nicht lügen müsste, es aber dennoch tut.
Also wenn man die Wahl hat.
Wenn man die Wahl hat.
Sich vielleicht falsch entscheidet.
Ja, und sich oftmals sich selbst rettet und indem man andere verrät. Das ist ja auch die Realität gewesen einfach. Ja. Ne? Diese, ja. Also viele, ja. viele der Überlebenden haben ja dieses schlechte Gewissen der Überlebenden hat eben oft damit zu tun, dass es Situationen gegeben hat, die man als Verrat ausleben ja. kann. Ne? Das ist so.
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber das ist natürlich mehr als offensichtlich. Ja, ja da stand.
Danach hat er diese Schmidt-Bücher geschrieben, die eigentlich schon anfangen, wenn das schon vorbei ist, nämlich als Rentier, Privatier, als sehr wohlhabender Mann, der seine beruflichen Jahre hinter sich hat und dessen Frau dann stirbt und der dann eigentlich ein sehr, sehr freizügiges und freigebiges Leben lebt. Das ist das dritte Schmidt-Buch, in dem seine Tochter, die ja diesen Nichtsnutz geheiratet hat, der übrigens in den Büchern auch eigentlich sowas ist wie Schmidts jüngeres Ich, der nämlich auch in der Kanzlei arbeitet, als Anwalt in der Kanzlei arbeitet, an der Wall Street.
Ein nichtsnutziger Anwalt an der,
an der Wall aber Street. Aber eben aus Schmidts Sicht eben jemand ist, der
sich mit unlauteren Methoden
reingeschummelt hat. Der gar nicht dahin gehört, der da gar nicht wäre, wenn er ihm nicht geholfen hätte, der irgendwann wird das auffliegen und eben nicht erfolgreich genug ist. Wahrscheinlich auch Millionär, aber eben nicht so erfolgreich wie Schmidt und wie jemand sein sollte, den er für seine eigene einzige Tochter vorsieht.
Und fandest du das jetzt interessant, Geschichten von einem über 60-jährigen Privatier zu lesen? Weil das ist ja erstmal.
Fand ich sehr interessant.
Warum fandest du das interessant?
Ja, ich fand diese offene Schamlosigkeit irgendwie ganz gut. Das fehlt ja dem Schmidt, in dem Film etwas, weil er eben nicht so reich ist. Ja.
Und nicht diese, so großkotzig.
Nicht so großkotzig, genau. Genau. Ja. Und der ist eben umgeben auch von dieser, der Schmidt ist ein, wie soll man sagen, ein Mensch mit mittlerer Bildung, so muss man sagen, der ist durchaus gebildet, aber der ist jetzt, sagen wir mal,
der Schmidt des Buches?
Oder der Schmidt des Buches, und er bezieht sein Ego hauptsächlich aus seinem Geld und das, was er mit seinem Geld machen kann und aus seiner Libido. Also was er mit über 60 oder auch, man muss sagen, das spielt in verschiedenen Altersstufen von Schmidt. Anfangs ist am Anfang und am Ende ist er 78 sogar schon und mittendrin so in den frühen 60ern. Und das hangelt sich eigentlich so von einer Affäre zur nächsten. Und da muss man auch ein bisschen bei Louis Bailey fragen, ob man das dann braucht, dass so ein bisschen so eine Sexualprotzigkeit entwickelt, das um aller Welt zu zeigen, natürlich jetzt durch Schmidt, um aller Welt zu zeigen, dass man also auch über 60 da noch ein, nicht nur ein Sexualleben möglich ist, sondern also angeblich völlig ungebrochen und erfolgreicher als je und mit jungen Frauen und so weiter.
Ja, davon hatten wir es ja auch mal, dass ich da, glaube ich, so zumindest die Literaten in zwei Lager spalten, diejenigen, die über nichts anderes reden und die gar keinen Sex mehr haben.
Und was Schmidt ausmacht, ist, dass er gar keinen Hehl draus macht, dass er hat zum Beispiel auch, er arbeitet für so eine Stiftung und vertritt dann diese Stiftung in Polen und in Osteuropa und hat dann natürlich auch gleich mit polnischen, osteuropäischen Frauen, die eigentlich dafür da sind, ihn dort irgendwie so hostessenartig zu betreuen oder wie das so ist, in die Stadt zu zeigen, fängt er auch gleich was an. Und er macht auch gar keinen Hehl daraus, dass die das eigentlich auch deswegen tun, weil er eben so spendabel ist. Ja, weil er sozusagen so einer Frau dann da eine ganze Woche toll in Warschau alles im besten Lokal bezahlen kann und so weiter. Und das ist aber ihm auch überhaupt nicht peinlich, weil er eben, und das ist auch so typisch amerikanisch in einer gewissen Weise, weil er das ist ein gerechter Lohn. Also das ist sozusagen, daran sieht man, wie toll er ist, dass er dieses Geld hat, ne? Und dass er sich eben mit diesem Geld Frauen kaufen kann. Das ist überhaupt nicht peinlich.
Aber ist da glaubst du, dass der Autor mit der Figur des Romans identisch?
Nein,
oder?
Das kann ich, das soweit würde ich nicht gehen. Wobei
das ist, wenn man schon, sich, ist schon ganz klar eine Figur.
Das ist eine Figur, ja. Nein, das würde ich, soweit würde ich nicht gehen. Wobei natürlich ich immer schon denke, dass ein Teil davon wahr ist, also dass er auf jeden Fall in so einem Milieu lebt und dass er auch diese Art von, wenn er es nicht erlebt hat, hat er diese Art von Fantasien oder ich weiß nicht, ich meine, Louis Bailey, der hat das nun auch gemacht, der stammt ja aus Polen und hat dann später als Versicherungsmensch auch in Osteuropa gearbeitet nach dem Mauerfall und kennt das dort und so wie er das beschreibt, ist das natürlich durch seine Augen gesehen. Ja. Und er hat natürlich dann weiß, wie es in diesen Hotels aussieht was da so möglich ist, ob er das nun wirklich selbst getan hat oder nicht, ist ja auch egal. Das muss, ist ja letztendlich auch, sollte auch ein Geheimnis bleiben des Autors.
Absolut, absolut. Ja. Nö, das hat mich jetzt nur interessiert, ob es da so eine
mir gefällt
kritische, die, ironisch oder wie auch immer geartete
Distanz gibt. Es ist kritisch, ironisch, es ist sehr lustig und mir gefällt aber diese Offenheit, wo gar nicht erst versucht wird, das irgendwie in moralisch in so einen guten Kontext zu stellen. Und das, glaube ich, ist übrigens auch eine Eigenschaft von Holocaust-Überlebenden. Sowas, so eine Art von so stark dem Leben zugewandt sein, dass man sagt, wenn ich das habe ich überstanden, jetzt muss ich mich für nichts mehr, bei niemandem mehr rechtfertigen. Insbesondere, wenn es um Sex und Geld und Fressen und Luxus und sowas geht. Ja, das gibt es häufig.
Ja, und ich würde sagen, das ist nicht mal spezifisch für Holocaust-Überlebende.
Für Überlebende.
Also ich kenne Überlebende generell Ne? Also ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, so ist mir doch egal, irgendwie, ob ich 20 Kilo Übergewicht habe. Irgendwie. Ich habe früher nichts zu fressen gehabt und jetzt esse ich alles, was ich will. Ist mir doch egal. Und es ist mir auch egal, was mein Cholesterinspiegel macht oder so. Oder dieses, ich kaufe alles, was ich will. Irgendwie, wenn der Kleiderschrank aus allen Nähten platzt. Also so dieses, ja, ich glaube, das liegt auch einer Rettung natürlich dran. Oder vielleicht auch ein Stück Heilung, wo ich immer denke, ja, sollen sie. So, sollen sie, wenn es hilft.
Und ich glaube, und Louis Bagley, was er auch tut, um den Verdacht nicht weiter aufkommen zu lassen, dass es sich um ein alter Ego handeln könnte, ist, dass er ein eigenes alter Ego auftauchen lässt. Nämlich in den Hamptons einen Schriftsteller, der auch irgendwie aus so einem, diesem jüdischen Milieu ist und der als unglaublich, unglaublich negativ dargestellt wird, unglaublich unsympathisch. Und der Schmidt selber, der eben sein Leben zwischen New Yorker Anwälten verbracht hat, wird als unglaublich antisemitisch auch dargestellt. Das ist ein antisemitischer Typ, der eben auch da nicht so seinen Hehl drauf macht.
Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Kunstgriff, um so eine Distanz herzustellen, dass man dem so viel negative Eigenschaften andichtet, bis keiner mehr auf die Idee kommt, dass das irgendwie identisch sein könnte. Macht ja übrigens auch der von Schlachthof 5. Ne?
Ja,
der,
stimmt.
Der, also wie ich glaube, spaltet sich auch in diesen beiden Personen auf, den Erzähler und den Protagonisten.
Ja. Ne? Stimmt. Naja, es ist jedenfalls ein Buch über die Frage, ob es einen neuen Anfang gibt, denn es ist natürlich eine Liebesgeschichte. Also Schmidt versucht mit Mitte, Ende 70 nochmal mit einer Frau eine Beziehung anzufangen, die er schon sein halbes Leben kennt, die aber die Frau von einem anderen war und so weiter. Und es gibt da eine lange Geschichte, die eben in diesem Buch auch erzählt wird, so in Rückblenden. Und am Ende hat es so ein bisschen so ein offenes, aber auch sehr optimistisches Ende, weil beide nämlich quasi ledig ihrer ganzen Partner und Verpflichtungen sich dann entscheiden, so eine Art Leben zusammenzuführen. Sie zieht erstmal so zur Probe bei ihm ein. So mit, ne? Also nicht, ist schon klar, dass sie dann auch wieder, sie ist aus Paris, dann auch wieder fliegen wird, aber so man versucht was Neues. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Buch, weil es eben auch zeigt, wie man diese Katastrophen überleben kann. Schmidt hat ja seine Frau verloren, ganz am Anfang. Das ist natürlich, spielt natürlich, dann ist dann da längst verarbeitet, aber es ist eben auch, seine Beziehung mit seiner Tochter gerät sehr, sehr stark in die Krise und seine Tochter verliert noch ein Kind. Gleichzeitig gibt es ein Kind, das betrifft, sagen wir mal, jetzt die Katastrophen im Leben, dann gibt es noch ein Kind, was geboren wird, wo so ein bisschen die Frage ist, ob es nicht eigentlich Schmidts Kind ist. Das ist nämlich die Tochter seiner ehemaligen Haus, eine Kellnerin in dem Lokal, wo er immer gearbeitet hat, die aber auch noch einen anderen Mann hat. Das ist so ein bisschen offen und er ist so ein bisschen der väterliche Freund, der aber auch gar nicht mehr versucht, seinen Ruf irgendwie wiederherzustellen. Also die ganze Nachbarschaft redet davon, naja, das ist ja wohl deins. Das ist aber auch alles völlig, völlig in Ordnung. Und das alles zurückzulassen, nochmal was Neues zu Beginn, davon handelt dieses Buch.
Ja, es klingt erstmal ganz interessant, weil ich denke, was sicherlich in der Literatur der nächsten Jahre einen größeren Stellenwert einnehmen wird, ist so lebenspositive oder überhaupt Lebensentwürfe für das Leben, weil man eigentlich schon damit abgeschlossen hat.
Es gibt nochmal ein drittes Kapitel. Das ist so der Punkt. Also es gibt ja Chapter 1 und Chapter 2 so in dieser Beziehungsgeschichte, so die große Liebe mit 20, 30. Dann für viele geht das nicht auf. Dann gibt es für manche nochmal das zweite Kapitel in den 40ern und 50ern und das dritte Kapitel beginnt eben dann, wenn man diese Verpflichtungen nicht mehr so hat. Ja. 60, 70 und noch älter.
Ja. Und Ja. Tja, man darf gespannt sein. Hm.
Ja, ich habe mir jedenfalls dieses erste Schmidt-Buch, ich habe den Film zwar gesehen, aber ich habe mir das erste Schmidt-Buch auch nochmal dann gekauft. Ja. Witzigerweise kommt es in diesem Buch auch dazu, dass dieser Schriftsteller, der dort auftaucht, auch dessen erstes Buch verfilmt wird. Und dann immer so die Frage ist, ob das eigentlich möglich ist, dass man eine Filmvorlage so weit entfernt, also einen Film so weit entfernt von seiner Vorlage schreiben kann, wo nichts mehr stimmt, nichts mehr miteinander übereinstimmt.
Ja.
Und dann man immer am Ende dann wieder darauf kommt, dass er dann wieder diese Summe nennt, die man ihm dafür bezahlt hat und dann sagt, na okay, dafür hast du da nichts mehr mitzureden.
Ja, aber auch da ist natürlich jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Figuren rein zufällig.
Nee, das ist schon seine Auseinandersetzung damit, dass er wahrscheinlich sehr viel Geld dafür bekommen hat, dass er sich da nicht einmischt und immer noch verletzt ist, dass man das so stark verändert hat.
Naja, also Tatsache ist auch, als du das gesagt hast, irgendwie das ist eins von diesen Schmidt-Büchern. Ich kenne ja nur diesen Film, da dachte ich so, ach, also diesen Film, den fand ich persönlich. Viele mochten den, viele mochten auch diese Figur.
Ich mochte den.
Und ich dachte mir, was soll ich mir so einen grandelten alten Mann da angucken? Ich fand das weder besonders lustig, irgendwie noch in irgendeiner Form attraktiv.
Ja, ich würde lieber einen Film mit dem richtigen Schmidt sehen und nicht mit diesem abgewandelten.
Ja, und das klingt jetzt so, als sei das halt deutlich differenzierter und auch nochmal ganz anders.
Absolut.
Und da werde ich jetzt vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen. So, jetzt mal so als Kurzresümee.
So, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht The Bone Clocks von David Mitchell. Bekannt geworden durch Cloud Atlas. Genau.
Ja, ich hatte gar nicht gewusst, dass er noch mehr Bücher geschrieben hat, außer Cloud Atlas.
Der hat ganz, ganz viele geschrieben. Der hat 5 oder 6 geschrieben und ich habe auch 4 oder 5 gelesen davon, tatsächlich. Mhm. Der hat noch geschrieben, Ghost Written, dann noch eins, so einen historischen Roman, den ich nicht gelesen habe, den ich ausgelassen, als ich gesehen habe, da ich mich dadurch 600 Seiten irgendwie Englisch aus dem 17. Jahrhundert durchschlagen muss. Und dann hat er noch ein autobiografisches Werk geschrieben und Number 9 Dream, auch so ein Frühwerk, was so ein bisschen an Murakami angelehnt ist. Also ich habe viele von ihm gelesen und das Neue ist jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht auf Deutsch erschienen. Nur in der englischen.
Das gibt es noch nicht auf Deutsch.
Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Genau.
Das heißt dann die Knochenuhr, oder wie?
Das heißt wohl die Knochenuhr.
Ja. Genau. Das ist ein bisschen, gelingt ein bisschen nach so einer Wortschöpfung wie Wolkenatlas. Also es klingt so ein bisschen wie, versuchen wir das Gleiche nochmal.
Ja, also ich sage mal so, er hat ja eine Masche. Er hat ja ganz klar eine Masche und die wird natürlich auch da wieder angewandt und da habe ich gemerkt, da habe ich diesmal auch extrem unwillig reagiert. Also das jetzt nochmal durchzuexerzieren. Was er ja immer macht, ist, dass er die Erzählstruktur verschachtelt mit allem Möglichen. Also dass er durch Zeiten und durch Länder und so pyramidenförmig rauf und runter geht und das alles irgendwie dekonstruiert und wieder zusammenbaut. Ich finde, das macht bei Cloud Atlas, es ist ja noch eine symmetrische Struktur, die gut nachzuvollziehen ist, wobei ich mich auch da schon gefragt habe.
Das ist eine russische Puppe eigentlich.
Oder ist eine russische Puppe, genau.
Die man so aufmachen kann.
Genau.
Und dann wieder zu.
Genau. Bei Ghostwritten, da hat er diesen Kunstgriff angewandt, dass er im Prinzip Kurzgeschichten genommen hat, die eigentlich nur dadurch verknüpft sind, dass die Figur der Geschichte davor irgendeine Nebenfigur in der nächsten Geschichte zur Hauptfigur wird. Also ähnlich wie bei Cloud Atlas auch, nur dass es dann eine lineare Struktur hat.
Bei Cloud Atlas ist es völlig anders. Also die alten Figuren, durch die zeitliche Verschiebung tauchen die Figuren. Es gibt einen Fall, wo er einmal als junger und dann als alter Mann auftaucht. Dieselbe Figur, aber im Prinzip hat sich die Figur dann immer sehr stark verwandelt. Ist dann beispielsweise nur noch eine Statue übrig oder so.
Ja. Genau, und dieser Kunstgriff, der wird im neuen Buch eigentlich auch wieder angewendet.
Interessant ist, das ist vielleicht, was man macht, wenn man noch so ein paar Erzählungen da auf Tasche hat.
Also und genau das Gefühl hatte ich. Also das Gefühl hat mich in letzter Zeit häufiger mal beschlichen.
Ja.
Irgendwie bei diesem Ian Magion, da war das ja auch ähnlich, dass man das Gefühl hatte, da wird so ein bisschen Resteverwertung betrieben, ne, in dem da diese Kurzgeschichten eingeflochten werden als Werk eines anderen.
Genau.
Und ich habe schon das Gefühl, das ist eine mehr oder weniger legitime Variante der Resteverwertung. Ich finde halt, es funktioniert in dem Fall erstaunlich schlecht beim neuen Buch. Also das war sehr, ich fand das sehr ermüdend.
Das finde ich ja beruhigend, dass jemand nicht nur solche Knaller schreibt, weil ich Cloud Atlas schon sehr bemerkenswert fand. Das hat mich, hat mich stark bewegt, muss ich sagen, und auch mein Denken ein bisschen verändert. Und wenn er jetzt noch so einen Knaller geschrieben hätte, da hätte ich, würde ich Angst bekommen. Ne?
Ja, ich stehe ja dem David Mitchell extrem kritisch gegenüber. Ich weiß, aber, dass du ihn sehr magst. Mh. Ich finde ihn halt ein bisschen kunsthandwerklich. Das geht mir halt immer so ein bisschen richtig auf den Sack, muss ich sagen. Also bei Cloud Atlas war ich schon so extrem unwillig, weil ich dachte, da wird ein Formalismus betrieben, den fand ich manieriert einfach. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ich verstehe, was du meinst, weil er versucht ja da mit verschiedenen Sprachen oder Idiomen zu arbeiten. Also da gibt es einen Briefwechsel aus dem 18. oder 19. Jahrhundert.
Ja, dazwischen.
Dann nochmal Briefe aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das endet dann in der Zukunft,
ja, mit dieser einer Kunstsprache,
vermuteten Kunstsprache, die sehr, sehr, sagen wir mal, vereinfacht ist.
Ja, genau.
Und das muss man können. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass diese Kunstsprache gar nicht mal so schwer ist, wie beispielsweise wirklich den Jargon des 18. Jahrhunderts zu treffen. Genau. Ohne, sagen wir mal, so in so eine Operettenhaftigkeit abzugleiten oder das zu schreiben, was man sich allgemein vorstellt, wie man sich damals irgendwie so ein bisschen umständlich ausgedrückt hat.
Ja. Genau, was er ja tut in seinem vorletzten Buch, diese, wie heißt das, Thousand Autumns of Stefan Sant oder so ähnlich, wo so ein holländische, so eine, die Reise von so einer holländischen Kogge, glaube ich, beschrieben wird aus dem 18. Jahrhundert von so einem Handelsvertreter. Und also ich finde, er trifft, also was ich diesem neuen Roman, der in den 80er Jahren anfängt, also es gibt schon durchaus eine Hauptfigur und auch in der Zukunft wieder endet. Was mich da halt so gestört hat, ist gerade dieses Gefälle, was halt zwischen diesen einzelnen Teilen entsteht. Also ich finde, manche Jargons trifft er unfassbar gut. Und ich finde, also deswegen lese ich auch seine Bücher immer wieder, weil ich finde, dass er da eine Sprachgewalt entwickeln kann, die wirklich ihresgleichen sucht.
Ja.
Absolut. Und wo ich denke, also ich kenne wenige Schriftsteller, die so präzise über Sprache ein Milieu beschreiben können oder eine Figur beschreiben können und wo das auch wirklich bar jeder Anbiederung ist. Sondern es ist wirklich, dass man da ganz empathisch mitgeht und diese Nuancen mitmacht und auch diese Kapriolen mitmacht und das alles ganz organisch und sehr sehr widerstandsfrei irgendwie bei mir so verarbeitet wird. Und dann wird die Figur aber verlassen an einem Punkt, wo man gerne einfach mehr erfahren würde. Und man wird dann in so eine andere Lebenswelt reingeworfen.
Es tut mir leid für dich.
Wo es überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und das macht man dann ein oder zwei oder dreimal mit. Und irgendwann denkt man so, ne, jetzt reicht's. Jetzt will ich einfach nicht
mehr. Das hat er mal, das wird ja bei Cloud Atlas auch gemacht.
Ja. Und das wird er auch gemacht. Genau.
Also das heißt, genau, also du verlässt ihn, also man nimmt, schafft diesen Kunstgriff, du verlässt ihn in einem Moment, wo es spannend wird. Bei Cloud Atlas wird es dann später wieder aufgegriffen an der Stelle.
Ja.
Aber weil du den Leser schon einmal verlassen hast, kannst du ihn auch nochmal verlassen. Später hat er sich schon dran gewöhnt. Das heißt, du musst die Geschichte gar nicht zu Ende erzählen.
Genau, weißt du, und das wird halt irgendwann beliebig, finde ich. Und ich finde, das täuscht halt dann irgendwann, oder ich fand, also weißt du, ich muss mich jetzt nicht persönlich betrogen fühlen. Also ich nehme das jetzt nicht persönlich, so, das gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, das verschleiert halt einfach, dass er einfach nicht weiß, wie die Geschichte zu Ende geht.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen Faulheit auch. Das, ich glaube, er könnte es schon.
Feigheit. Weißt du, ich denke, der könnte das. Mhm. Und da denke ich mittlerweile so, nee, da muss doch mal irgendjemand vom Verlag oder ein Lektor irgendwie sagen, jetzt krieg das Ding mal zu Ende. So, fang nicht immer Geschichten an und hör dann irgendwann auf, wenn du einfach nicht mehr weißt. Oder hab mal den Mut, die zu Ende zu kriegen. Mhm. Und ich werf dir mittlerweile eine Mutlosigkeit vor. Und das ärgert mich mittlerweile richtig. Da ich denke so, ja, wenn du nicht weißt, wie die Geschichte geht, dann erzähl sie nicht. So. Aber also einfach immer in der Mitte aufzuhören, was soll das? Und das über Bücher und Bücher und Bücher hinweg. Weil ich denke so, nee, du weißt einfach nicht, wie es ausgeht. So, jetzt steh doch mal dazu. oder hör auf, irgendwie ständig Bücher zu schreiben und krieg jetzt mal eins zu Ende. Also, wo ich denke so, nö, also das nächste kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Also, das kannst du mich mal.
Das ist natürlich schlecht. Wer weiß, ob du es durchhältst.
Ja, wahrscheinlich nicht, weil er natürlich in dem, was er dann nicht zu Ende bringt, immer noch um Meilen besser als viele anderen. Also, ne? Also das muss man ihm einfach lassen. Also er ist in diesen Miniaturen ist er einfach ganz, ganz groß. Ne? Auch in dem, da gibt es einen Teil, da geht es um einen Kriegsreporter. Schon wieder Krieg. Aber ja, das kann er halt einfach so. Und der ist ja wirklich toll. Aber dann ist, weißt du, so eine durchgehende Handlung ist halt so eine fantastische Ebene, wo halt irgendwelche Außerirdischen irgendwie halt in unsere Lebenswelt einbrechen. Die Menschen sind halt diese Bone Clocks, das sind halt die, deren Zeit runtertickt, so, ne, bis halt die Knochen auseinanderfallen. Und die da immer wieder wie so eine Vision halt reinbrechen und die Leute müssen halt irgendwie drauf klarkommen. So, die einen werden halt Schriftsteller und verarbeiten das, die anderen werden wahnsinnig, die Dritten werden von denen am Schluss evakuiert irgendwie auf eine Insel nach Island in so einem apokalyptischen End 21. Jahrhundert. Aber dieser Eingriff bleibt völlig willkürlich und unerklärt und man weiß eigentlich auch nicht, was das soll. Und sogar, es gibt auch, und auch dieser Kunstgriff wird angewandt, es gibt einen Schriftsteller in einer dieser Episoden, der sagt, hoffentlich merkt keiner irgendwie so, wie bescheuert dieser Plot mit diesen Außerirdischen ist.
Da würde ich es denn schon weglegen. Also das nervt mich, das nervt mich. Also das hat Paul Auster in den 80ern oder in den 90ern mal gemacht, da fand ich es noch interessant. Und seitdem wird es immer wieder wiederholt und genau. In so einer Situation, wenn man nicht mehr weiter weiß. Wer es auch gemacht hat, ist dieser, ich benutze mal kein Adjektiv, Daniel Kehlmann. Der hat es auch gemacht in seinem Buch Ruhm. Und es ist ihm offensichtlich nichts eingefallen. Es ist ja nicht so schlimm. Es muss einem ja nicht immer was einfallen.
Nö, es muss einem nicht immer was einfallen. Man muss trotzdem sein Geld verdienen.
Vielleicht kann man einfach das auch als Appell formulieren, dass Schriftsteller keine Schriftsteller mehr in ihren Büchern vorkommen lassen dürfen.
Ja, das wäre sehr schön, ja.
Und vor allen Dingen nicht die Schriftsteller, die das Buch selbst schreiben, was dort geschrieben wird. Ja. Ist halt schwierig.
Es ist halt wie so ein Escher-Bild, das will man einfach nicht haben. Also Escher geht nicht, das. Ja, also bitte keinen Kitsch. Und das Appell, was wir ja auch schon häufiger hatten, so, ihr müsst schreiben, um euer Geld zu verdienen, da sehe ich ein, aber noch schöner wäre es, wenn ihr halt schreiben würdet, wenn euch auch was einfällt.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei jemand wie David Mitchell, dass der Zug abgefahren ist, weil du einfach dann da Verträge hast, die du vielleicht nicht erfüllen musst, aber halt erfüllen kannst. Da steht nur alle 2 Jahre ein Buch. Ja, was da drin steht, ist egal. Und dann gibt's halt alle 2 Jahre ein Buch. Und das Buch wird auch verkauft, weil die meisten Leute das kaufen, was man ihnen sagt, was sie kaufen sollen. Ich habe jetzt gesehen, dass Crusoe ganz oben steht in der Bestsellerliste.
Wir heute ja eigentlich besprechen wollten, aber nicht dazu kam.
Ich hab's, wir besprechen es mal in einer nächsten Sendung. Ich habe Schwierigkeiten, es durchzulesen, weil es mich unglaublich langweilt. Das ist schon mal ganz schlecht, über Bücher zu sagen.
Ah, den Verdacht hatte ich, deswegen habe ich mir auch zweimal überlegt, ob vielleicht müssen wir es auch gar nicht besprechen. Oder vielleicht will du es besprechen, weil ich hatte den Verdacht, dass ich die Geschichte gelesen habe.
Ich kann es ja dann selber einbringen. Genau. Du musst es nicht lesen.
Ich muss das ja nicht lesen.
Und da ist es eben auch so, dass das gewinnt dann den Preis und dann gibt man so ein paar Stichwörter, irgendwie DDR und Hiddensee 1989. Und dann kaufen das alle, auch um es zu verschenken. Die Weihnachtszeit kommt ja noch.
Hast du denn das Gefühl, dass diese Bücher, die den Deutschen Buchpreis kriegen, eher so ein bisschen langweilig sind manchmal?
Das ist das erste Mal jetzt. Die letzten fand ich immer gut. Ja. Wir haben eins auch mal hier gesprochen.
Ach, in Zeiten des abnehmenden Lichts hat auch den Buchpreis bekommen.
Genau. Das fand ich sehr gut.
Ich fand das auch sehr gut. Interessanterweise ist das fürchterlich verrissen worden von dem Spiegel, glaube ich. Und ich fand das interessant, wie die Gründe, aus denen diese Bücher immer verrissen werden, weil die Sprache so schmucklos sei. Und ich denke immer, in Deutschland habe ich das Gefühl, muss man eine bestimmte Sprache haben, um von diesem Literaturbetrieb Wertschätzung zu erfahren?
Ja, ich denke, da gibt es auch andere Gründe. Ich kann mir das nicht vorstellen bei Rudi. Sprache ist wahrscheinlich sachlich, aber auch angemessen. Mhm. Und was glaube ich viele ihm übel genommen haben, ist, dass er, also viele haben bei ihm vermisst, die richtige Distanz zur DDR im Sinne von, das war ein Scheißstaat oder Unrechtsregime oder so. Ja,
dass da mal richtig abgerechnet wird.
Das hat er nicht getan, sondern ganz im Gegenteil eigentlich gezeigt, wie man damals so gelebt hat, natürlich in der Schicht, die er da beschrieben hat, diese alten Kommunisten. Mhm. Und die DDR kommt halt darüber als so irgendwie doch so eine ganz süße Sache und irgendwie angenehm und irgendwie hat es auch so Probleme gegeben, aber irgendwie die gute alte Zeit, das war so, weil ein bisschen, das hat man ihm, glaube ich, übel genommen.
Ich hatte das Gefühl, es wird weitgehend ausgeklammert zugunsten einer Familiengeschichte, wie sie sich nicht so sehr unterscheidet von allen anderen Familiengeschichten auch im Prinzip.
Ja, oder man hat ihm vielleicht eben genau das auch übel genommen, dass er erzählt ja diese Familiengeschichte von alten Kommunisten, die beispielsweise im Dritten Reich gelitten haben und im Exil waren und so. Und wo dann immer mal wieder klar wird, dass es, und diese alten Kommunisten haben die DDR gegründet und dass es vielleicht auch für die DDR gute Gründe gab. Mhm. Ja, ganz egal, auch wenn das nicht so aufgegangen ist. Mhm. Ich glaube, das hat man ihm auch eben.
Also die fehlende Wertung quasi.
Ja, oder die falsche Wertung.
Und die falsche Wertung.
Die falsche Wertung. Mhm. Das sind Leute, und das ist bei Ruge in seiner eigenen Familie auch so, die haben bis vom Anfang bis ans Ende ihres Lebens an den Kommunismus geglaubt, nach Karl Marx und nach Lenin. Mhm. Und da hat nichts, was passieren konnte, was daran geändert. Und diese Leute gibt es bis heute.
Aber das war nicht das, was kritisiert wurde. Also es wurde explizit, es mag sein, dass das der Grund für die Kritik war und das wurde nicht so formuliert, das würde mich aber wundern. Also ich habe eher das Gefühl, dass ganz oft das tatsächlich so eine literarische Qualität vermisst wird, was irgendwie so ein deutsches Kriterium ist, was bei englischer Literatur interessanterweise nie zur Sprache kommt. Also englische Literatur ist ja immer schmucklos eigentlich. Also ich finde, zumindest die ich lese. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein deutsches Kriterium, was, oder vielleicht ist es ein europäisches Kriterium, ich weiß es nicht.
Hat Thomas Mann vielleicht viel Schaden angerichtet einfach, oder auch schon Martin Luther? Martin Luther schon, der ja, also der hat ja eine starke Sprache, eine bestimmte sehr bildhafte Sprache geprägt, an der sich, glaube ich, bis heute
eine sehr artifizielle Sprache
hat auch einfach. Kann sein.
Was ist denn das Buch, was wir jetzt beide nicht gelesen haben? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das so gar nicht gelesen, dass ich nicht mal weiß, was es ist.
Ja, interessant. Wie kommt das? Ja, von Paulo Coelho, Untreue. Ich habe wieder ein Buch genommen, was in der Bestsellerliste steht. Relativ weit oben.
Also ich dachte, eigentlich sollten wir mal auch wieder ein Buch besprechen, was tatsächlich auf der Bestsellerliste steht.
Irgendwo. Das steht auf der Bestsellerliste.
Ja, aber weißt du, dass wir es wirklich mal lesen irgendwie. Also ich glaube, ich würde mal gerne, ehrlich, wieder so einen totalen, vielleicht einen.
Ja, dann liest das doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab von Paulo Coelho 2 oder 3 Bücher gelesen und das reicht. Ich muss mehr von dem nicht lesen.
Nee, also das jetzt nicht gerade, aber ich dachte, vielleicht wäre es mal auch wieder ganz lustig, irgendwas, irgend so einen Quatsch zu besprechen, so gemeinsam.
Zum Beispiel Crusoe. Steht ja auf der Bestsellerliste.
Ja, aber dann
gut, okay, können wir machen. Ja. Ich meine, so ein Coelho hat man auch schnell durchgelesen, weil man auch einen gelesen hat, hat man alle gelesen. Und
ich habe ja noch nie einen gelesen.
Echt nicht?
Nee. Ja, ich habe, weißt du, das Einzige, was ich mal gelesen habe, was alle gelesen haben, war, glaube ich, dieser Frank Schätzing.
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Ja, siehst du eben. Mhm. Und das war so ein ganz, das war echt ein gruseliges Leseerlebnis. Aber wo ich finde, das muss man auch mal gemacht haben, so um zu wissen, was denn so gelesen wird. Also das wird ja gelesen, das ganze Zeug. Ja. Man fragt sich ja immer, wie schaffen die Leute, sich da A, nicht zu gruseln und B, sich halt eben nicht zu Tode zu langweilen. Das passiert ja immer beides simultan meistens. Ne? Und das ist gruselig und langweilig.
Ja.
Und man denkt immer, wieso langweilen sich die anderen da nicht bei? Also ich sehe das zum Beispiel bei meinem Sohn, sogar der langweilt sich schon bei schlechten Büchern. Er sagt immer so, Mama, ich kann nicht weiterlesen. Das ist immer an dem Punkt, wo ich denke, wenn ich das jetzt weiter vorlesen muss, dann kriege ich Hautausschlag. So, ich kann das nicht mehr lesen, das ist so doof.
Paulo Coelho ist, glaube ich, in dem Sinne nicht langweilig. Das ist, glaube ich, wirklich der falsche Ausdruck. Mhm. Paulo Coelho ist die immer Wiederholung des Immergleichen.
Was schreibt er dann? Ist das so erbaulich oder wie ist das?
Also ich kann es mal sagen, der ist ja bekannt geworden 1987 mit oder Ende der 80er mit Der Alchemist.
Ach, der ist das, richtig.
Genau. Das heißt auf Deutsch, der Schatz der Pyramiden oder die Reise ins Meisterbewusstsein. Damit ist dies auch schon erzählt.
Das ist das so ein Freimaurer.
Ja, irgendwie so. Also das ist sicherlich gehört dazu. Also das gesamte esoterische Instrumentarium der letzten 250 Jahre wird genommen. Also es ist jemand, der zu einer etwas unbestimmten Zeit, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, irgendwie ein junger Mann, der irgendwie glaubt, er müsse zu den Pyramiden laufen.
Wurde das nicht jetzt auch verfilmt?
Bestimmt.
Irgendwie ja. Letztes Jahr oder so?
Und auf diesem, auf dieser Reise, ja, natürlich, dann kommen alle, die ihm sagen, du kannst ja jetzt nicht zu den Pyramiden reisen, ne? Das macht man ja nicht. Und dann ist die Geschichte eigentlich nur, dass er es eben dann doch macht und am Ende gemacht hat und dann gemerkt hat, dass gar nicht die Pyramiden das waren, sondern eben der Weg und es eben zu machen. Also so. Und damit ist die Geschichte erzählt und damit sind alle Geschichten aller Bücher von Paulo Coelho erzählt. Das ist meine These. Es gibt nämlich hier noch, zum Beispiel, was er kurz davor geschrieben hat, Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Ah. Dann habe ich auch noch gelesen, am Ufer des Rio Pedra saß ich und weinte. Das ist das Gleiche. Erzählt aus, glaube ich, der Perspektive einer Frau, die einen geliebten Menschen verloren hat, ist ein bisschen unklar, ob gestorben oder durch Trennung.
Ja.
Und sich dann eben auf den Weg machen muss. Und dieser Weg ist das Ziel, wie man sich schon denken kann.
Genau.
Und in der Tat, mit diesen Freimaurern, da hast du recht, das taucht diese Symbolik immer wieder auf.
Na gut, ich dachte jetzt nur an die Pyramide und den Dollarschein und das Auge und so weiter und so fort. Ne?
Ja, also, genau.
Und, ich meine, auch dieser Mystizismus und dieser Esoterik, die geht ja immer irgendwie. Das ist ja bei Dingens auch nicht anders. Wer Dan Brown, Sakrileg. Heißt das so?
Ja, das habe ich alles nicht gelesen.
Knaller. Ich kenne das ja auch nur aus den Verfilmungen. Aber die unterscheiden sich ja in dem Fall gar nicht so gravierend von den Büchern.
So, das kann ich dir mal vorlesen, worum es hier geht. Wobei ich auch sagen muss, dass das ist auch seine Zielgruppe. Ich glaube, viele Frauen lesen Paulo Coelho rund um die Welt ab einem gewissen Alter. Ja, und dann sind auch viele, glaube ich, Verlassene dabei oder die glauben, sie wären verlassen oder sich oder am liebsten verlassen.
Also der Weg aus dem Jammertal ins Licht.
Ich lese mal diese drei Zeilen vor. Ich will dir treu sein und dich ewig lieben, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet, wenn es nur so einfach wäre. Linda hat doch alles, doch das Entscheidende fehlt. Hat sie den Mut, die Frage nach der Leidenschaft zu stellen? Denn zu einer großen Liebe ist man ein Leben lang unterwegs. So, da haben wir es wieder, sozusagen der Weg zur großen Liebe.
Ja.
Das ist das ganze Leben.
Ach so, ach, die Liebe ist am Schluss immer.
Und es ist, ich muss aber auch zugestehen, als ich den Alchemisten zum ersten Mal gelesen habe, ich fand das durchaus tröstlich.
Ich erinnere mich auch, dass wir da schon mal ganz am Anfang vom Bücherradio drüber gesprochen haben. Und du warst nicht...
wenn es einem ganz schlecht geht, dann...
Ja, du warst durchaus wohlwollend.
Ja.
Und ich konnte das auch nachvollziehen. Ja.
Also der hat es... Ja. Man muss auch... Es hat doch keinen Sinn, auch so schlecht über ihn zu reden. Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt. Er hat hunderte von Millionen von Büchern verkauft. Mit dieser Masche. Und ich glaube, es passiert auch das, was passiert, wenn man Kindern vorliest. Sie kennen ja das Buch schon und wollen immer das Gleiche wieder hören.
Ja. Du weißt, solange man den Leser damit nicht langweilt und komplett,
Nein, es ist das Gegenteil von Langeweile, sondern der Leser möchte die gleiche Routine wieder hören.
Ja.
Er hat das gelesen, es hat ihm gefallen. Er möchte das gleiche Buch nochmal lesen, aber mit anderen, mit anderen Wörtern.
Ja.
So.
Ja.
Aber wieder genau das Gleiche, weil das war so schön und er möchte sich davon wieder so einlullen lassen und wieder so schön einschlafen.
Ja, gut, aber Murakami schreibt auch mal das gleiche Buch und Woody Allen dreht irgendwie auch immer den gleichen Film, weißt du?
Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja.
Es gibt Leute, von denen erwartet man das und auch David Mitchell schreibt im Prinzip immer das gleiche Buch.
Und wenn Woody Allen mal was anderes versucht, wo eben kein durchgedrehter alter Narr rumläuft und durch New York hüpft, und dann ist man beleidigt. Dann möchte man wieder einen richtigen Woody Allen Film sehen.
Genau.
Das stimmt.
Genau. Also ich finde das ist durchaus legitim. Also, und du hast ja zum Beispiel, da müsste man jetzt mal schauen, Thomas Pynchon, der hat ja auch mal ein Buch über Freimaurer geschrieben, nur dass das bei dem natürlich dann der Wahnsinn in Tüten ist.
Ja, ich bin bei den Freimaurern ein bisschen beleidigt, dass mich noch keiner gefragt hat, ob ich dabei sein will, weil ich finde, dass ich da ganz gut hinpassen würde.
Du meinst auch, du hast eine zentrale Position in der Gesellschaft inne, die dich irgendwie, also ich glaube, da wird nur gefragt, wenn man so eine Schlüsselfigur, so eine gesellschaftliche.
Ist das so, ja?
Ja.
Ah, dann wird es wohl daran liegen.
Also ich glaube, da musst du dich in der Hierarchie noch ein bisschen hocharbeiten.
Ich dachte, das wollte ich eigentlich andersrum machen. Ich wollte das dann mit den Freimaurern machen, weil ich glaube, das ist ja auch so eine
Das funktioniert ja, andersrum wird sicherlich auch ein Schuh draus, ja. Aber ich glaube, man muss da so ganz vielversprechend sein. Also irgendwie so an der Schwelle zum irgendwas stehen, dass die so das Potenzial in einem erkennen, und das ist vielleicht bei dir noch nicht.
Ja,
bist vielleicht noch einen Schritt davon entfernt.
Ja,
höchstens.
Ja, das ist schön, dass du so noch so optimistisch bist. Nee, aber irgendwann will ich dann auch nicht mehr. Das sage ich, kann ich auch gleich sagen. Also,
dann bist du dann auch verschnupft.
Ja, dann.
Wäre ich auch.
Gibt es da noch was Ähnliches? So was Ähnliches ist ja so beispielsweise der Lions Club oder so. Ist ja eigentlich auch so was Ähnliches wie die
Rotary Club.
Rotary Club.
Genau.
Diners gibt es ja auch. Ach nee, der Diners ist eine. Das ist nur eine Kreditkarte, genau. Ja, schön, dann hat es doch diese ernste Sendung doch noch ein sehr heiteres Ende gefunden.
Ja, ich hoffe, das kann man, ich habe am Anfang das Gefühl, ich kriege gar keinen Ton raus, aber das ist wirklich, das hat sich ja dann. Hat sich dann verändert.
Ja, man muss sowas auch mal besprechen, um es loszuwerden, ne?
Ja, genau. Und danke für diese therapeutische Sitzung.
Und sich auf den Weg machen, das ist ganz wichtig.
Ja, genau.
Weil der Weg ist das Ziel.
Genau. Immer an der Panke entlang am besten.
Ja, kann man denn da jetzt inzwischen mal lang gehen bei euch? Da ist immer noch dieser Zaun.
Da ist immer noch dieser Zaun.
Wird das mal gemacht hier bei euch hinterm Haus, die Panke?
Ja, irgendwann.
Irgendwann.
Wenn Berlin mal wieder Geld hat von der EU und nicht für was anderes ausgibt.
Ich sehe, ja gut.
Ich habe immer den Verdacht,
wenn Berlin dafür zuständig ist, kann ich dir sagen, da wirst du noch lange warten.
Ja, ich glaube, die 3,50 Euro, die hier für die Panke zur Verfügung gestellt werden, die wandern immer direkt irgendwie in so einen Schalter für einen Flughafen. So, das wird so direkt umgeleitet.
Ich habe jetzt in der Bild-Zeitung gelesen, der Flughafen kostet jeden Tag 77.000 Euro.
Das ist, glaube ich, realistisch.
Ohne sowas habe ich auch schon gehört. Irgendwas passiert, auch nicht gebaut wird.
Eine schlafende Baustelle.
So, alles klar.
Ja.
Tschüss.
Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.